Ihr Lieben, ich lese zu Anfang den Predigtext. Der ist übrigens heute in allen Kirchen Deutschlands gepredigt worden. Das ist der Predigtext für diesen Sonntag, der Epheser, aus dem Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und dort schreibt der Apostel Paulus: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, lieber Bruder, liebe Schwester, einer betet für dich. Hast du einen Menschen, der für dich betet, täglich? Der den Vater im Himmel bittet um Schutz, Kraft, Liebe, um Vergebung, um Zuversicht, um Glauben, um Gesundheit, um Fröhlichkeit. Hast du einen Menschen, der dein Leben im Gebet mitträgt? Ja. Nein? Dann weißt du, was Gott von dir möchte? Wenn du niemand hast, dann such dir einen. Such dir einen, der für dich betet. Und wer ernsthaft Hilfe sucht, wer will, dass sein Leben aufwärts geht, wer will, dass menschliche Beziehungen sich vertiefen, der braucht Gebet. Und das hat mich beim ersten Lesen dieses Bibeltextes berührt, dass hier einer für andere betet. Es steht hier: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe. Der Beter, so sehe ich, glaubt an Gott. Und dieser Glaube hat ihn in Bewegung gebracht. Dieser Glaube hat ihn dazu gebracht, seine Kraft, die er besitzt, einzusetzen für andere. Also man sieht hier, also ich sehe das zumindest, einen Menschen, der ist inspiriert durch den Glauben. Und durch den Glauben ist in ihm etwas gewachsen. Ein Bild, eine Vorstellung. Etwas sieht er, was im wahrsten Wortsinn notwendig ist. Und da sind ihm die Augen aufgegangen, was Not tut, also was noch nicht ist und was aber werden muss. Glaube öffnet. Glaube öffnet so die innere Wahrnehmung, die Wahrnehmung von Dingen, die man nicht nur mit den Augen sieht. Und der Glaube an Jesus lässt zugleich auch wegblicken von den eigenen Befindlichkeiten, dass man nicht immer nur auf seinen Kran fixiert ist. Glaube nimmt andere in den Blick. Und die Liebe fehlt, sieht er. Und die Kraft zur Versöhnung fehlt. Und es fehlen so viele gute Worte. Und es ist so wenig Zeit füreinander da. Und es ist so viel Rennen da, wie im Hamsterrad fast. Und auch so viel Mutlosigkeit. Und es mangelt an einem fröhlichen, tragenden, gehorsamen Glauben. Es mangelt daran. Und der Beter hier, der widersteht der Versuchung, sich über solche Glaubensarmut irgendwie zu erheben. Vielleicht so mit der Feststellung, es ist wirklich so viel Gottlosigkeit in der Welt. Und er würde ja damit etwas Richtiges sagen, aber nicht die Wahrheit, die würde er verfehlen. Denn Glaube, daran erkennt man lebendigen Glauben übrigens auch, Glaube an Jesus erkennt zwar die Nöte, den Mangel, die Ängste, die Schwachheit, aber Glaube verurteilt niemals Menschen in Nöten oder Menschen mit mangelndem Glauben. Wer glaubt, wer an Jesus glaubt, nimmt Abstand von Urteilen über andere. Wer glaubt, der betet. Und zugleich für den Beter ist das Eingeständnis, die Erklärung der eigenen Schwachheit. Also der Beter sagt, ich sehe die mangelnde Liebe, ich sehe den schwachen Glauben. Und jetzt, aber ich kann nichts verändern. Ich kann nicht durch meine eigene Kraft diesen Mangel ausfüllen. Und das kann nur Gott im Himmel, das kann der himmlische Vater alleine. Also ich will damit sagen, der Glaube an Jesus, der öffnet mir nicht nur die Augen, was mangelt, was getan oder nicht getan werden müsste, sondern der Glaube schenkt mir auch einen ganz nüchternen, realistischen Blick über das, was ich kann und das, was ich nicht kann. Also ich kann einen Apfelbaum pflanzen, Auto fahren, Brot kaufen, ich kann meinen Hund, den ich nicht besitze, aber gerne hätte, ausführen. Ich kann auch, wenn es schlimm kommt, kluge Reden schwingen. Aber Menschen, andere Menschen, euch oder in der Tiefe ihrer Person, ihres Herzens Heilung, Hilfe bringen, das, diese Herzen, die ich sehe, die leer sind, mit Liebe und Glauben zu erfüllen, das kann ich nicht. Und das sehe ich im Glauben sehr deutlich. Und das lässt hier den Beter im Epheserbrief aber nicht resignieren, sondern eigentlich dadurch deutlicher erkennen, aber Gott kann es. Und deshalb betet er, weil er es nicht kann. Und Gott kann es. Und er bittet, ich lese uns nochmal, er sagt, ich beuge meine Knie vor dem himmlischen Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und die Stärke des inwendigen Menschen, wir haben ja hier etwas in uns. Die Stärke des inwendigen Menschen ist der Glaube an Jesus. Und zwar, dass er für mich sein Leben gegeben hat, dass ich ein erkaufter Mensch vor Gott bin. Und dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Das ist der Glaube, der vor Gott Geltung hat. Und da, und durch diesen Glauben, durch dieses Gottvertrauen, werde ich stark am inwendigen Menschen. Also so bittet hier der Beter darum, dass ihr stark werdet durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ich will jetzt mal nicht verhandeln, wie Christus in unserem Herzen wohnen kann. Das ist mehr eine denkerische Aufgabe. Hier wird einfach nur festgestellt, dass das für Christus möglich ist, dass er in uns wohnt. Und damit wird zuerst einmal gesagt, also Gott möchte nicht, dass in unserem Herzen, in der Mitte unserer Person, Sünde, Angst, Kränkung, Resignation und all diese diffusen, dunklen Dinge sind, sondern eindeutig Christus in der Mitte, Christus in uns. Und Christus, der Auferstandene, der auch unter uns ist, der auch neben uns ist, der kommt durch Glauben in mein Herz, wenn ich ihn erlaube, dort zu wohnen. Und dann bringt, das ist eine Glaubenserfahrung, dann bringt Jesus das Kostbarste mit, was also vor Gott kostbar ist, Frieden mit ihm, Frieden. Und wo Christus wohnt, wenn er hier wohnt, oder bei dir. Also wo Christus wohnt, ist es hell. Klar. Und deshalb eine Frage, die so jetzt anfängt zu schwingen. Liebe Schwester, lieber Bruder, ist dein Herz dunkel oder ist dein Herz hell? Dunkel oder hell? Und das hat weniger was mit den Gefühlen zu tun, dass man sagt, ach, ich bin glücklich oder ich bin nicht glücklich, sondern wo Christus im Herzen wohnt, ist die Vergebung der Sünden und vor allen Dingen die ganz klare Gewissheit des ewigen Lebens. Und deshalb die Frage, ob Christus in deinem Herzen wohnt: Bist du deines ewigen Lebens gewiss? Wenn ja, dann hast du Christus. Wenn nein, dann brauchst du Christus. Und Christus ist dazu der Schlüssel. Und deshalb betet hier der Schreiber des Epheserbriefes, er sagt, so mit einem Seufzer, ach, dass doch Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und er muss auch den Mangel, das war damals genauso, den Mangel an Liebe gesehen haben, sonst hätte er nicht gebetet, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und hier schwingt wieder so eine Frage mit, als würden wir aufgefordert, so unser Leben, unser Umfeld, unsere Person zu betrachten. Also auch unsere Gemeinde. Können wir erkennen, dass unser Leben, unser Miteinander, unser Reden, unser Schweigen, unsere Pläne, dass sozusagen unser ganzes Sein, unser Miteinander in der Liebe eingewurzelt und gegründet ist? Und wenn das nicht deutlich zu erkennen ist oder nur so verschwommen, wenn das so ist, wenn wir sagen, ja, ich weiß auch nicht so richtig genau, es gibt so viel, was dagegen spricht. Wenn das so verschwommen bloß zu erkennen ist, dass wir ob oder nicht in der Liebe eingewurzelt, dann brauchen wir Gebet, weil das etwas ist, was geschenkt wird. Das kann man nicht machen. Es muss erbeten werden. Es muss uns geschenkt werden, und zwar, dass wir gnädig sind, zum Beispiel mit uns selber, mit den anderen, oder dass wir unser Denken daran messen und ausrichten, dass wir versöhnend denken und reden, oder dass wir manches auch einfach mal im Schweigen ertragen. Oder dass wir den anderen gelten lassen, wertschätzen und vor allen Dingen, dass Gottes Geist in uns die Kraft hervorbringt, andere Menschen zu ermutigen. Das muss uns geschenkt werden. So, und jetzt schlage ich mal einen anderen Ton an. Der Ton, der jetzt durch die Predigt klingt, der klingt ein bisschen wie ein Appell. Und Appelle sind ja so, die nerven ein bisschen, aber die nerven nur, wenn die zu lang sind. Mein Appell ist ganz kurz, ist ein Appell. Der heißt, betet. Klammer auf, sag doch noch was dazu. Also, dass uns das einfach nochmal klar ist, was uns sowieso klar ist, aber dass es nicht nur im Kopf klar ist, sondern auch in der Mitte unserer Person. Beten ist genauso wichtig, jedenfalls vor Gott, wie essen oder trinken. Beten ist genauso wichtig, wie einem anderen zu verzeihen. Und beten ist genauso wichtig, wie den Mut zur Wahrheit zu finden. So, damit lasse ich es erstmal genug sein mit dem Appell. Und ich habe eine ziemlich lange Betrachtung über das Gebet jetzt gemacht, wo das herkommt, warum das so ist. Und dann kam der Appell, betet. Und jetzt geht die Predigt zum Ende hin. Und da geht es um das Zeugnis. Denn irgendwie hängt noch was in der Luft. Es hängt irgendwie noch was in der Luft so. Wie, als müsste die Predigt noch ein bisschen Schwung kriegen so. Wie als würde jetzt vielleicht jemand denken, ja, ich kann mir das auch eigentlich in einem Buch nachlesen, was der Pfarrer jetzt gesagt hat. War schön, aber so. Und das hängt daran, dass der Schwung noch ein bisschen fehlt. Weil noch was fehlt, und zwar, das ist das Zeugnis. Denn eure Blicke, und aber eigentlich mehr der Bibeltext, der fragt ja mich. Der fragt ja mich selber. Sag mal, du predigst es über Gebet, was hast du denn selber mit Gebet erfahren? Und deshalb kommt zum Schluss jetzt der Zeugnisteil. 1992... Okay, 1992, ich erzähle das vielleicht mal ausführlich, ich sage es jetzt mal ganz kurz. Es gibt manchmal so Momente, da weiß man genau, das will Gott. Da gibt es keinen Zweifel, das will Gott. 1992 hat Gott mir gesagt, dass ich ein Straßenkinderprojekt in Brasilien gründen soll. Naja, ich wusste nie, ja, auf was ich mich da einlasse und so weiter. Also ich musste Portugiesisch lernen. Und dann war das vor allen Dingen so, ich musste lernen, gegen diese ständige Resignation anzukämpfen. Dass jeder gesagt hat, das wird nicht, das ist viel zu weit weg. Die schicken dir bloß schöne Bilder von armen Kindern und das Geld sacken sie ein und so weiter und so weiter und so weiter. Damals, ich bin dann 1996 das erste Mal hingefahren, damals gab es dort nur eine riesengroße, grüne, mit Hecken zugewachsene Wiese. Heute steht dort ein wirklich sehr großer Gebäudekomplex. Und die Kosten dieses Projektes betragen eine höhere sechsstellige Zahl. Ja, woher ist denn dieses ganze Geld gekommen? Das waren alles Spenden. Ich habe eigentlich fast jeden Tag dafür gebetet. Und es gab manchmal so Zeiten, das ging einfach nicht weiter. Ich habe gesagt, und manche hat gesagt, was hast du dir noch vorgenommen? Ein Riesenprojekt. Und ich erinnere mich, als ich mal so richtig verzweifelt war, weil ich gedacht habe, Mensch, du hast dein Pfarramt, du hast das und das hast du auch noch dieses ganze Zeug in Brasilien. Und da bin ich in die Kirche gegangen, war für mich und habe gesagt, Herr, das ist doch deine Sache. Wir haben kein Geld mehr, wir brauchen noch unglaublich viel Geld. Und ich bitte dich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es so freundlich gesagt habe, ich glaube schon, ich bitte dich jetzt, gib mir mal ein Zeichen, dass ich wieder Mut habe. Ein paar Tage später kam eine Frau, die hat mir 10.000 Euro gegeben. Das war ein Zeichen. Gebet. Gebet, Leute. Aber Geld ist wichtig, ist nicht so wichtig wie Gesundheit. Gesundheit ist wichtiger als Geld. Als ich Student war, das ist mein allerbester Freund, richtig schwer krank geworden. Halbseitenlähmung, Hirnstammblutung, oder man wusste das in DDR-Zeit nicht so richtig, man hat vermutet, das ist ein Tumor und der wächst und die Ärztin hat gesagt, das lässt sich nicht operieren. Und wenn der Tumor oder die Blutung noch 2 Millimeter weitergeht, dann drückt es im Hirnstamm das Zentrum für das Herz und die Atmung ab. Dann bleibt einfach das Herz stehen und die Atmung hört auf, verabschieden Sie sich. Ich bin da jeden Tag ins Krankenhaus hin, manchmal zweimal. Und dann habe ich einen Pfarrer bestellt, wir haben Abendmahl gefeiert. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Ich habe das einfach nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, Herr, du machst das anders jetzt. Und heute ist mein bester Freund vollkommen gesund. Und das ist Gebet. Und das hat der Herr auch als Gnade geschenkt. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, Herr, so geht das nicht. Das geht nicht so. Und das will ich auch nicht so. Du musst helfen. Also der Herr erhört Gebete. Ein letztes noch. Ich habe ja Montag frei, ne? Montag habe ich richtig Zeit zum Beten. Ich habe Montag, bin ich früh aufgestanden und plötzlich wusste ich, ich muss irgendwie für meinen Jüngsten jetzt beten. Irgendwas hatte ich so einen Impuls, der wohnt in Australien. Da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lust, ich habe heute frei, ich habe nicht mehr so viel Lust zu beten. Bitte, ja, es ist manchmal so, es ist ja nie immer nur Spaß. Und da habe ich gesagt, Herr, ich muss jetzt mal aufhören mit Beten, aber du musst jetzt das erfüllen. Du musst jetzt meinen Jüngsten einfach beistellen, ich wüsste auch nicht, was er hat. Ich bitte dich, segne ihn, schütze ihn durch deine Engel, reinige ihn durch dein Blut und alle satanischen Mächte, die müssen jetzt weichen und ich spreche ihn frei, ledig und los im Namen Jesu. Und da habe ich gebetet und plötzlich war das klar, dass Gott das jetzt erhört hat. Also ich kann euch das jetzt weniger erklären, das ist so wie, wenn man auf einen Freund wartet und dann kommt der und man umarmt sich und man, wer ist da? Und dann ist das Problem gelöst. So ähnlich ist das irgendwie, dass Gott gesagt hat, jetzt gut, ich habe es verstanden. Am Mittwoch haben wir telefoniert und da habe ich nur so gefragt, sag mal Josef, wie ist es jetzt am Montag ergangen? Und er hat gesagt, das ist aber, und er hat mir einige Dinge erzählt und er hat gesagt, und da habe ich gesagt, Josef, ich habe das gespürt, irgendwie Gott hat mir das gesagt und ich habe für dich gebetet und er hat gesagt, Papa, jetzt weiß ich, warum das Montagnachmittag alles so gut ausgegangen ist. Leute, beten. Und das ist jetzt mal kein Appell. Das hat was mit damit zu tun, dass wir an Jesus glauben und Jesus mit uns geht. Und weil das so ist, weil Jesus unsere Gebete wirklich grandios erhört, über Bitten und Verstehen, deshalb schließe ich jetzt genauso wie unser Predigtext mit dem Lobpreis. Da heißt es hier, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Der gibt über Bitten und Verstehen, über Bitten und Verstehen, der mehr gibt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus und zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.